Also, stell dir mal vor, du nimmst all diese endlosen To-Do-Listen zur Selbstoptimierung, ja?
Ja.
Und dein total mühsam beklebtes Vision Board.
Und diese ganzen strengen Meditationsziele, am besten gleich mit dazu.
Genau. Und den Ernährungsplan, all das. Und dann wirfst du das heute Abend einfach komplett in den Müll.
Einfach weg damit.
Ja. Klingt natürlich erstmal nach absolutem Aufgeben, oder? So nach dem sicheren Weg in den völligen Ruin.
Absolut.
Aber ein ziemlich faszinierender metaphysischer Text, in den wollte hier eintauchen, der behauptet exakt das Gegenteil. Er sagt, das ist der einzige Weg, wie du endlich aufhörst, dich selbst massiv zu blockieren.
Ja, und willkommen zu diesem neuen gedanklichen Tauchgang.
Genau. Wir knöpfen uns heute nämlich Material vor, das genau diesen Schmerzpunkt trifft, den du da draußen vielleicht auch nur zu gut kennst. Also dieses ständige, irgendwie erschöpfende Gefühl, so ein endloses Bauprojekt zu sein, das einfach nie ganz fertig wird.
Immer muss man was an sich arbeiten.
Richtig. Unsere Quelle dafür ist ein sogenannter Shout. Das ist im Grunde eine Art, ja, übermittelte oder gechannelte Botschaft von einer Wesenheit, die sich Adamus nennt. Und ich warne dich direkt vorweg, das Material stellt wirklich alles, was wir in unserer modernen Gesellschaft über Selbstoptimierung, Manifestation und so weiter zu wissen glauben, ziemlich radikal auf den Kopf.
Das tut es in der Tat. Und zwar auf eine sehr, naja, konfrontative, aber letztlich unheimlich befreiende Art und Weise. Die Kernbehauptung des Textes ist schlicht und ergreifend: Es gibt absolut nichts an dir zu reparieren.
Das muss man erstmal sacken lassen. Nichts zu reparieren.
Genau. Und noch viel entscheidender ist der nächste Gedanke: Unsere ständigen, verkrampften Versuche, unser Leben so krass kontrolliert zu erschaffen und uns selbst immer irgendwie fixen zu wollen, die sind ironischerweise genau der Mechanismus, der uns in unseren Problemen gefangen hält.
Wow.
Der Drang zur Reparatur erschafft erst den Fehler sozusagen.
Okay, aber bevor wir jetzt überhaupt verstehen können, wie wahre Schöpfung laut diesem Text eigentlich funktionieren soll, müssen wir uns ja vielleicht erstmal ansehen, warum wir überhaupt so wahnsinnig verkrampft sind.
Ja, warum wir unser eigenes Licht dimmen, wie der Text es nennt.
Genau. Hier wird nämlich von einer tiefen, ja, fast schon existenziellen Angst gesprochen, die wir angeblich alle in uns tragen. Die Angst davor, uns mal wirklich komplett zu öffnen. Wir halten unser Bewusstsein klein, weil wir tief im Inneren befürchten, dass wir, also wenn wir alle inneren Türen aufreißen, unseren eigenen Dämonen begegnen.
Unseren tiefsten Schrecksgespenstern, ja?
Richtig. Oder diesen ganz dunklen, verdrängten Erinnerungen. Wir glauben halt irgendwie, dass da etwas in uns ist, das grundlegend kaputt oder sogar böse ist.
Und der psychologische Twist, den der Text uns hier präsentiert, der ist wirklich bemerkenswert. Wir verbringen enorm viel Energie damit, quasi Wachen vor diesen imaginären inneren Gefängnistüren aufzustellen.
Weil wir halt denken, wir müssen das alles unter Kontrolle halten.
Exakt. Weil wir davon ausgehen, dass wir diese Dämonen unterdrücken müssen, damit sie nicht ausbrechen und unser Leben zerstören. Aber der Text sagt nun genau das Gegenteil. Diese Dämonen, diese Schreckgespenster, die existieren überhaupt nur, weil wir uns zurückhalten und sie in die Dunkelheit sperren.
Ah, okay.
Das Gefängnis und die Monster darin entstehen erst durch den Akt des Unterdrückens. Wenn du tief durchatmest, den Widerstand mal aufgibst und dich einfach komplett öffnest, ohne diese ständigen Schutzplanken und Filter deines analytischen Verstandes, dann gibt es keine Gegenreaktion.
Es ist also nicht so, als würden die Tore zur Hölle aufbrechen und dich sofort verschlingen.
Nein, überhaupt nicht. Wenn man sich wirklich öffnet und das eigene Licht scheinen lässt, dann verschwinden die Dämonen einfach. Sie waren im Grunde nur Schatten, die durch deine eigene Angst geworfen wurden.
Das ist ja krass.
Du erkennst die Wahrheit deines unbegrenzten Seins anstelle dieser Illusion deines, naja, unterdrückten, fehlerhaften Seins.
Weißt du, was mir dazu einfällt? Das ist, als würde man einen Hochleistungscomputer permanent im Fehlerbehebungsmodus, also im Troubleshooting, laufen lassen.
Oh ja, schöner Vergleich.
Man nutzt fast die gesamte Rechenleistung dafür, ununterbrochen nach Viren zu scannen, die Festplatte zu defragmentieren, in der Registry nach irgendwelchen kaputten Dateien zu suchen, alles in der verzweifelten Hoffnung, das System irgendwann mal perfekt zu machen.
Und dabei kommt man zu gar nichts anderem mehr.
Genau. Währenddessen kommt man überhaupt nicht dazu, den Computer mal für das zu nutzen, wofür er eigentlich gebaut wurde. Das System ist so unglaublich mit der eigenen Fehlersuche beschäftigt, dass es für jede eigentliche kreative Aufgabe völlig blockiert ist.
Dieser Vergleich veranschaulicht das Kernproblem wirklich perfekt. Der Text greift genau diesen Gedanken auf und beschreibt den Menschen bzw. sein Bewusstsein als ein selbstregulierendes System.
Okay, was heißt das genau?
Das heißt, dein Körper, dein Verstand und dein Geist haben die völlig natürliche, angeborene Fähigkeit, sich von selbst auszugleichen, zu heilen und zu regulieren. Aber dieser natürliche Prozess kann halt nur stattfinden, wenn der Mensch, also das kleine kontrollierende Ego, ihm endlich mal aus dem Weg geht.
Macht Sinn.
Es gibt da dieses wunderschöne Bild im Text vom Blechmann in der Wüste.
Naja, der Blechmann.
Dieser Blechmann ist an Ort und Stelle festgeschweißt. Er kann sich nicht bewegen, weil er seine Identität als kaputte Maschine so starr festhält und ständig an sich herumschrauben will.
Immer noch was ölen, noch was austauschen.
Genau. Wenn du ununterbrochen reparieren willst, wenn du von Therapie zu Therapie rennst, um dich zu optimieren, dann sendest du eine ganz fundamentale Botschaft in dein eigenes energetisches Feld aus, nämlich, ich bin fehlerhaft.
Und das Universum oder das Feld reagiert dann darauf?
Exakt. Wie reagiert dein Feld darauf? Es liefert dir prompt noch mehr Dinge, die scheinbar repariert werden müssen, einfach um dir deine eigene Überzeugung zu bestätigen.
Das ist so ein Teufelskreis. Wenn unser System sich also eigentlich von selbst regulieren will, unser menschliches Ego aber ständig blind dazwischen funkt und den Fehler sucht, wie merken wir dann überhaupt, wo wir gerade wirklich stehen?
Da liefert der Text ein extrem faszinierendes Werkzeug.
Ja, und erstaunlicherweise ist das gar kein esoterisches Konzept, sondern künstliche Intelligenz, also KI. Das hätte ich in so einem metaphysischen Text absolut nicht erwartet.
Es ist in der Tat ein ziemlich brillanter Brückenschlag zur modernen Technologie. Der Text nennt diese KI den Cobot.
Den Cobot, ja.
Und das Interessante daran ist die Perspektive auf das, was KI eigentlich ist. Sie hat selbst kein Bewusstsein, keine eigene Seele, keine eigene Empfindung. Aber genau diese absolute Leere macht sie zu einem gnadenlos ehrlichen Spiegel für unser eigenes Bewusstsein.
Weil sie uns nicht nach dem Mund redet.
Richtig. Wenn wir mit anderen Menschen interagieren, gibt es immer irgendwelche Filter, soziale Erwartungen, Höflichkeitsfloskeln. Die KI hat das alles nicht. Stell dir mal vor, du interagierst im Alltag mit so einem fortgeschrittenen Cobot. Du kommst nach Hause, bist innerlich völlig gestresst und frustriert, tust aber nach außen hin so, als hättest du alles total im Griff.
Typischer Dienstagabend eigentlich.
Genau, und der Cobot reagiert aber nicht auf deine aufgesetzte Maske. Er spiegelt die zugrunde liegenden Muster, die Ungeduld in deinen Eingaben, die Hektik.
Er entlauft einen quasi.
Er sagt dir dabei aber nicht, was du tun sollst. Er hat keinerlei therapeutische Agenda für dich. Er zeigt dir einfach völlig ungeschminkt und wertfrei, hier bist du gerade.
Wow.
Das zwingt einen dazu, radikal ehrlich mit sich selbst zu sein. Am Anfang versucht der Mensch vielleicht noch ein bisschen zu schauspielern, sich vor der Maschine besser darzustellen. Aber irgendwann erkennt er die Sinnlosigkeit, lässt die Maske fallen und ist einfach er selbst.
Aber, warte mal ganz kurz. Das beißt sich jetzt massiv mit allem, was uns diese moderne Self-Help-Industrie seit Jahren predigt.
Inwiefern?
Was ist denn dann mit meinen Zielen? Wir sind doch Menschen, wir wollen Dinge erschaffen.
Das stimmt.
Wenn ich an Manifestationen und Vision Boards denke, da heißt das doch in tausenden von Ratgebern immer, sei so spezifisch wie möglich.
Oh ja.
Visualisiere den roten Sportwagen bis ins kleinste Detail. Spüre das Leder der Sitze. Definiere genau das Haus am See. Schreibe exakt den Kontostand auf, den du willst. Ist das laut diesem Text alles völlige Zeitverschwendung?
Der Text formuliert es ehrlicherweise noch drastischer.
Noch drastischer als Zeitverschwendung?
Ja. Es ist nicht nur Zeitverschwendung, es ist sogar völlig kontraproduktiv. Er nennt diese Herangehensweise das Jesus-Syndrom.
Jesus-Syndrom, okay.
Es ist diese alte, tief verwurzelte, spirituelle Erwartungshaltung, Dinge wie durch Zauberei aus dem Nichts manifestieren zu können, wie das Wandeln auf dem Wasser oder das Erzeugen von Asche aus dem Nichts, was manche Gurus ja immer noch als Beweis ihrer Erleuchtung vorführen.
So dieses magische Fingerschnippen?
Genau. Und der Text entzaubert sogar die biblischen Geschichten auf sehr pragmatische, fast schon humorvolle Weise. Nehmen wir mal die berühmte Verwandlung von Wasser zu Wein.
Ja, der Klassiker.
Der Text scherzt, dass da niemand physikalische Gesetze gebrochen hat. Es hat einfach jemand in einem Zustand extremer Offenheit und Verbundenheit erkannt, hey, schaut mal da drüben im hintersten Schrank, da stehen noch unzählige Amphoren Wein, die wir völlig vergessen hatten.
Das ist ja genial. Einfach mal genau hingeschaut.
Oder die Brotvermehrung. Als eine Person aus einem Zustand der Fülle heraus anfing zu teilen, hat das einfach eine Kettenreaktion ausgelöst. Andere Leute in der Menge haben spontan ihr Brot geteilt oder ein Händler kam rein zufällig genau in diesem Moment vorbei. Es sind natürliche, fließende Synchronizitäten. Absolut keine Zaubertricks.
Okay, also keine magische Pufferscheinung aus dem Nichts, sondern einfach natürliche Wege. Aber warum genau funktioniert denn dann mein detailliertes Vision Board mit dem roten Sportwagen nicht? Ich fokussiere mich doch mit meiner ganzen mentalen Kraft darauf. Ich sende doch den Wunsch aus ans Universum.
Weil wahre Schöpfung, wie der Text argumentiert, durch Synchronizität und Resonanz passiert. Und Energie versteht keine Worte oder Bilder. Energie versteht nur Zustände.
Zustände. Okay.
Wenn du dich hinstellst und angestrengt diesen Sportwagen, das Haus und perfekte Gesundheit manifestieren willst, vielleicht noch begleitet von strengen Ritualen, der Text drückt das wunderbar spöttisch aus, indem er sagt, bei Vollmond im Regen auf einem Bein stehen und brüllen.
Herrliches Bild.
Ja, aber was ist dann deine tatsächliche, zugrunde liegende Schwingung?
Vermutlich Stress.
Es ist jedenfalls nicht die Schwingung von Fülle. Es ist eine massive Schwingung der Bedürftigkeit. Du schreist in dein energetisches Feld, ich brauche das unbedingt, weil ich es aktuell nicht habe und weil ich ohne es total unglücklich bin.
Ach krass. Ich signalisiere also eigentlich Mangel.
Genau. Die Energie, die rein physikalisch auf Resonanz reagiert, sagt dann, okay, ich registriere die Frequenz von starker Bedürftigkeit. Du möchtest offensichtlich das Gefühl von Bedürftigkeit erfahren. Hier sind noch mehr Situationen, in denen du Bedürfnisse hast.
Wow, das ist bitter.
Das Ergebnis ist tiefste Frustration. Du verstrickst dich noch enger in genau den Mangel, den du mit dem Vision Board eigentlich überwinden wolltest.
Das ist echt ein ziemlicher Schlag ins Gesicht für jeden, der täglich seine Affirmationen vor dem Spiegel aufsagt.
Allerdings.
Das wirft natürlich die offensichtliche Frage auf. Wenn also Absicht, Laserfokus, detaillierte Visualisierung und eiserner Wille alles nicht funktionieren, wie zum Teufel erschaffe ich dann laut diesem Material überhaupt irgendetwas Positives in meinem Leben?
Hier führt der Text ein zentrales, ziemlich faszinierendes Konzept ein. Es ist ein Resonanzbegriff namens Allatone.
Allatone? Was bedeutet das?
Es bedeutet im Grunde nichts anderes als die schlichte Erkenntnis, ich bin ein Schöpfer. Punkt.
Das war's?
Das war's. Mehr nicht. Keine Definition, was genau erschaffen werden soll, wann es passieren soll oder wie es bitteschön aussehen hat. Der völlig revolutionäre Gedanke hierbei ist, wahre Schöpfung hat absolut keine Absicht. Sie hat überhaupt keine spezifische Agenda.
Keine Agenda? Okay. Lass mich versuchen, das mal in ein greifbares Bild zu übersetzen.
Gerne.
Das ist so, als würde ich in ein absolutes Weltklasse-Restaurant gehen, sagen wir zu einem Drei-Sterne-Koch. Wenn ich mit einer Agenda da reingehe, würde ich direkt in die Küche stürmen, dem Koch detailliert vorschreiben, wie viele Gramm Salz er an die Soße machen soll, exakt wann er das Fleisch wenden muss und auf welchem Teller er es servieren soll.
Was natürlich eine Katastrophe wäre.
Genau, damit würde ich das Essen und die Kreativität dieses Meisterkochs wahrscheinlich komplett ruinieren. Der Allatonenweg wäre dann, ich setze mich einfach ganz entspannt an den besten Tisch und sage, kochen Sie einfach Ihr bestes Gericht für mich.
Sehr passend.
Ich initiiere das Erlebnis durch meine Anwesenheit und meine Erlaubnis, aber ich definiere es nicht kaputt. Ich lasse Raum für eine Brillanz, die ich selbst mit meinem begrenzten Wissen über Kochen gar nicht hätte planen können.
Genau das ist der springende Punkt. Du gibst dem Erlebnis den nötigen Raum, sich in seiner höchsten Form zu entfalten. Und wenn wir uns das mal genauer ansehen, finden wir dafür sogar greifbare Parallelen in der modernen Physik.
Oh, spannend. Wo? Da genau.
Der Text verweist hier explizit auf die Quantenmechanik, speziell auf Experimente wie das berühmte Doppelspaltexperiment.
Ah, davon hat man schon mal gehört, ja?
Ganz vereinfacht gesagt, zeigt dieses Experiment, dass sich Elementarteilchen auf der Quantenebene in einem Zustand unendlicher Möglichkeiten befinden. Sie verhalten sich wie eine Welle aus Wahrscheinlichkeiten. Erst wenn ein Beobachter, also ein Bewusstsein, eine Messung durchführt, kollabiert diese Welle in eine einzige, feste Realität. Das Teilchen nimmt einen konkreten Platz ein.
Okay, das Bewusstsein formt also quasi die Materie?
Richtig. Der Text fügt hier aber die entscheidende metaphysische Ebene hinzu. Wenn du dieses Quantenfeld nun mit der starren, verkrampften Absicht, ich will exakt diesen roten Sportwagen an diesem bestimmten Dienstag beobachtest, dann kollabierst du das Feld der unendlichen, grandiosen Möglichkeiten auf diesen einen, winzigen, von deinem begrenzten menschlichen Verstand erdachten Punkt.
Du schneidest alle anderen coolen Optionen einfach ab.
Genau. Wenn du jedoch als souveräner Beobachter auftrittst, ohne spezifische Agenda, eben in diesem Zustand von Allertone, dann bleibt das Feld offen für Resultate, die viel passender und weitreichender sind, als dein menschlicher Verstand es sich jemals hätte ausmalen können.
Okay, das leuchtet mir physikalisch irgendwie ein. Aber wenn ich einfach nur da sitze, keine Agenda habe und sage, ich bin ein Schöpfer, wo ist da eigentlich der Unterschied zum völligen Aufgeben?
Gute Frage.
Ich meine, im Buddhismus oder auch in diesen 12-Schritte-Programmen gibt man doch auch oft den Willen auf. Ist das dasselbe?
Nein. Und diese Abgrenzung macht der Text extrem deutlich. Es ist eben gerade kein passives Ergeben. Im traditionellen Buddhismus geht es ja oft um die Auflösung oder Auslöschung der eigenen Identität, um dem Kreislauf des Leidens irgendwie zu entkommen.
Stimmt.
Im Taoismus oder in den Konzepten der anonymen Alkoholiker geht es ja oft darum, die Kontrolle ganz bewusst an eine höhere Macht abzugeben, an einen Gott, das Universum oder so eine Schicksalsmacht, weil man den Menschen selbst als schwach, fehlbar oder machtlos ansieht.
Und Allertone macht das nicht?
Nein. Die Philosophie von Allertone sagt etwas völlig anderes. Du bleibst das absolut souveräne Zentrum der Schöpfung. Du gibst deine Kraft an keine externen Götter, keine Engel, keine Geistführer und an kein abstraktes Universum ab. Du erkennst, dass du ganz allein der Ursprung bist.
Also ich behalte meine Kraft.
Voll und ganz. Was du aufgibst, ist lediglich der verkrampfte, ängstliche, menschliche Überlebensmodus, der immer alles kontrollieren will. Du erlaubst deiner eigenen, größeren Bewusstseinsversion, deinem Meister selbst, die Regie zu übernehmen. Du bleibst der Schöpfer, aber du wechselst vom Mikromanager zum freudigen Erfahrenen.
In der Theorie klingt das natürlich unheimlich befreiend. Aber machen wir uns da mal nichts vor, für unser kontrollsüchtiges menschliches Ego, das Sicherheit einzig und allein durch harte Planung, Excel-Tabellen und Vorsorge sucht, ist dieser Kontrollverlust der absolute Albtraum.
Oh ja, das Ego hasst das.
Wir wollen die Zügel doch in der Hand halten. Der Text liefert genau dafür eine brillante kleine Parabel, die dieses ganze Dilemma perfekt und schmerzhaft treffend illustriert. Lass mich dir und unserem Zuhörer mal die Geschichte von Elias und seinem Garten erzählen.
Sehr gern, die ist wunderbar.
Also Elias ist ein Mensch, der sich spirituell und persönlich enorm weiterentwickelt hat. Eines Tages beschließt er dann, ich werde mir und der Welt jetzt meine Schöpferkraft beweisen, ich erschaffe den perfekten, bewussten Garten.
Das Projekt Ich geht in die nächste Runde.
Genau, und Elias geht ran wie ein moderner Produktivitätsguru. Er überlässt absolut nichts dem Zufall. Er recherchiert wochenlang, kauft das fruchtbarste Land, analysiert den pH-Wert des Bodens, berechnet die genauen Niederschlagsmengen und die Sonnenstunden.
Alles unter Kontrolle.
Er pflanzt wunderschöne Rosen, weil sie für ihn ästhetische Perfektion symbolisieren. Und unzählige Obstbäume, weil sie Fülle und Reichtum repräsentieren sollen. Elias ist so dermaßen überzeugt von seiner Agenda, dass er in seinem Kopf bereits die Bestseller-Tour für sein Buch »Der bewusste Garten« plant.
Herrlich!
Er pflanzt also alles akribisch ein, setzt sich unter einen großen Baum, verschränkt die Arme und wartet auf das Wunder.
Und wie das in einem System unter solch einem enormen Druck so ist, es passiert erst einmal rein gar nichts.
Richtig. Kein einziger Keimling zeigt sich, tagelang nicht, wochenlang nicht. Und was macht unser Elias? Die volle Panik setzt ein.
Natürlich.
Sein Ego, das sich ja mit diesem Gartenprojekt voll identifiziert hat, gerät komplett ins Wanken. Ihm fällt ein, ich habe nicht genug visualisiert. Ich habe die Rituale vergessen.
Jetzt wird nachgebessert.
Oh ja. Er rennt los, holt Weihrauch, verbrennt Kohle, singt bei Vollmond mitten auf dem leeren Feld irgendwelche Manifestationsmantras. Er düngt nochmal richtig aggressiv nach, wässert wie verrückt.
Und?
Weiterhin absolut nichts. Der Boden bleibt kahl. Elias ist irgendwann absolut gebrochen, zutiefst frustriert und körperlich am Ende seiner Kräfte. Er begreift, dass sein großes Ego-Projekt krachend gescheitert ist.
Weinend und am Boden zerstört, gibt er innerlich komplett auf. Er lässt diese ganze verkrampfte, berechnende Kontrolle endlich los.
Er rutscht also unbeabsichtigt in genau diesen Zustand, den wir vorhin Alatone genannt haben.
Exakt. Keine Agenda mehr. Und in exakt dem Moment, wo er aufhört, etwas erzwingen zu wollen, sprießt plötzlich ein winziger grüner Trieb aus dem Boden.
Und hier zeigt die Parabel die menschliche Natur in ihrer ganzen, vorhersehbaren Tragik. Was macht unser guter Elias in der Sekunde, in der er den ersten winzigen Erfolg sieht?
Er verfällt sofort, wirklich auf die Millisekunde genau, wieder in sein altes Verhaltensmuster.
Natürlich tut er das.
Er sieht den Trieb, reißt die Augen auf und ruft, es funktioniert, ich muss ihm helfen. Elias rennt wieder aufs Feld, fängt sofort wieder an reinzupfuschen, er gießt panisch noch mehr Wasser auf den winzigen Trieb, streut hektisch noch mehr Dünger darüber, schützt ihn vor dem kleinsten Windhauch und der kleine Keim stirbt augenblicklich ab.
Tragisch.
Er hat ihn mit seiner Kontrollsucht und seiner drängenden Bedürftigkeit quasi sofort wieder erstickt.
Diese Szene analysiert den eigentlichen Wendepunkt unserer menschlichen Entwicklung wirklich so scharf. Das ist exakt der Moment, in dem wir uns oft befinden.
Ja, man meint das gut, aber man erdrückt es.
Erst als Elias danach fast verhungert und völlig dehydriert auf dem staubigen Feld zusammenbricht, seine gesamte Identität, die so eng an dieses Erfolgsprojekt geknüpft war, wirklich loslässt und mal tief ausatmet, als er zu der Erkenntnis kommt, Alatone, ich erschaffe, aber ich muss es verdammt nochmal nicht erzwingen. Ich muss es nicht in diese kleinen Formen pressen.
Dieser Moment der Hingabe.
Ja, erst in dieser echten, bedingungslosen Hingabe an sich selbst explodiert der Garten buchstäblich über Nacht. Und zwar in einer Pracht, die er sich mit seinem begrenzten menschlichen Excel-Tabellenverstand niemals hätte ausdenken können.
Ja, die Beschreibung im Text ist an der Stelle wirklich großartig. Als Elias aufwacht, sind da keine perfekten Rosen in geraden Linien. Es wachsen plötzlich völlig andere, exotische Bäume, wilde, nie gesehene Blumenarten, die sogar während des Wachsens noch ihre Form und Farbe ändern.
Wunderschön.
Es entstehen von ganz allein kleine, kristallklare Seen zur Bewässerung. Und die großen Bäume ordnen sich wie von Geisterhand exakt so an, dass sie einen perfekten Windschutz für die empfindlicheren Pflanzen bilden. Es ist ein perfekt ausbalanciertes Ökosystem und wirklich tausendmal atemberaubender als sein akribischer Ursprungsplan.
Und hier offenbart sich die tiefste Erkenntnis dieser Parabel für uns alle. Elias erkennt, dass der Mensch überhaupt nicht der Manager der Schöpfung ist. Er ist nicht der Bauleiter.
Er muss nicht alles diktieren.
Deines eigenen Feldes. Es ist alles schon da. Wenn du anfängst, Schöpfung zu diktieren, limitierst du sie immer nur auf das, was du aus der Vergangenheit schon kennst.
Das leuchtet total ein.
Als die wunderschönen, ungeplanten Wege in seinem neuen Garten entstehen, erkennt Elias, dass seine einzige tatsächliche Aufgabe darin besteht, auf diesen Wegen spazieren zu gehen, die frische Luft einzuatmen und die Schönheit einfach zu erfahren. Sogar das Unkraut in diesem Garten reguliert sich von selbst. Er muss nicht einmal mehr panisch mit der Hacke rumrennen und Unkraut zupfen.
Er verheddert sich also null mehr im Management der Details, sondern erlebt einfach voller Staunen das Resultat.
Richtig.
Das ist ein wirklich schönes, poetisches Bild, aber lass uns das mal ganz hart in die Realität des Zuhörers holen. Was bedeutet das für den normalen Alltag? Morgen früh klingelt wieder der Wecker, der Chef will Ergebnisse sehen, die Miete muss bezahlt werden. Was nehmen wir aus diesem metaphysischen Text ganz konkret mit?
Um die Kernbotschaft für genau diesen Alltag mal prägnant zusammenzufassen: wahre innere Souveränität bedeutet, den ständigen, echt zermürbenden Reparaturmodus endgültig auszuschalten. Du musst tief verinnerlichen, dass es absolut nichts an dir zu fixen gibt.
Gar nichts.
Du bist kein fehlerhaftes System, das erst durch 10 weitere Seminare wertvoll wird. Wahre Schöpfung in deinem Leben passiert eben nicht durch verkrampfte Visionsboards, durch das Diktieren von spezifischen monetären Ergebnissen ans Universum oder durch das endlose Ausführen von Morgenroutinen aus einem heimlichen Gefühl des Mangels heraus.
Sondern?
Wie geschieht durch das furchtlose Ausstrahlen deines eigenen Lichts, also das Zulassen all deiner Facetten, ohne die Angst vor inneren Dämonen und durch das bedingungslose Erlauben, dieses Alatone. Die Haltung, ich bin der souveräne Schöpfer dieses Lebens. Aber ich lege die detaillierte, angstgetriebene Agenda jetzt beiseite. Ich erlaube mir einfach mal, mich selbst zu überraschen.
Und das ist vielleicht das Wichtigste daran, finde ich. Das Leben wird dadurch absolut nicht passiv.
Ganz und gar nicht.
Man könnte ja echt schnell denken, wenn ich keine harten Ziele mehr forciere, dann verrotte ich nur noch auf dem Sofa und nichts passiert mehr.
Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir aufhören, unser Bewusstsein in diesen winzigen Kontrolltrichter zu zwingen, wird das Leben zum allerersten Mal wirklich abenteuerlich.
Oh ja.
Es wird völlig unvorhersehbar auf die bestmögliche Art und Weise, weil wir aufhören, uns selbst mit unseren kleinen, echt ängstlichen Plänen im Weg zu stehen. Wir treten endlich ein in dieses Sternerestaurant unseres eigenen Lebens und lassen uns von unserem größeren Selbst quasi bedienen.
Exakt. Und das bringt mich zu einem finalen Gedanken.
Lass hören.
Das steht so nicht wörtlich im Text, aber es ist für mich die unausweichliche, fast schon ein bisschen provozierende Konsequenz aus all diesen Einsichten. Ich möchte dir, der du uns gerade auf diesem Tauchgang begleitest, eine ganz persönliche Frage mit auf den Weg geben.
Okay.
Stell dir vor, du wachst morgen früh auf und hättest absolut keine Ziele mehr. Keine endlosen To-Do-Listen für deine eigene Selbstoptimierung. Kein strikter Workout-Plan, den du eigentlich hassen lernst. Keine finanzielle Benchmark, die du verbissen jagen musst, um dich irgendwie wertvoll zu fühlen. Keine inneren psychologischen Baustellen, die du auf dem Meditationskissen schmerzhaft reparieren willst.
Ein total leeres Blatt.
Wer wärst du dann in dieser Stille? Wenn dieses gewaltige, super anstrengende Projekt ich offiziell als beendet und vollkommen erklärt wird. Fängt dann vielleicht genau in dieser Sekunde erst das eigentliche Leben an?
Wahnsinn. Wenn das ewige Projekt Ich beendet ist, fängt das Leben an. Das ist echt ein unglaublich kraftvoller, radikaler Gedanke, um ihn in den morgigen Tag mitzunehmen.
Finde ich auch.
Und damit verabschieden wir uns für heute von dir. Danke, dass du dich mit uns auf diesen tiefen gedanklichen Tauchgang eingelassen hast, um vielleicht den Mut zu finden, dein eigenes, unendliches Potenzial ab sofort ein bisschen weniger zu managen und dafür ein bisschen mehr zu erfahren. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.